so oberflächlich ein bisschen Information einsammeln. Und da bin ich die Woche drauf gestoßen. Oxford Dictionary ist vielleicht manchen von uns noch aus der Schulzeit ein Begriff, ein Englischlexikon, das ein wichtiges Nachschlagewerk für manche von uns gewesen ist, Oxford Dictionary. Und die wählen auch jedes Jahr ein Wort des Jahres. Und so wurde vor ein paar Jahren als Wort des Jahres wurde Post-Truth. Also so wie wir jetzt Post-Corona, Post-Pandemie und Post-Charismatisch haben wir auch schon. Wir haben schon Post-Evangelikal in der Gemeinde, wir haben schon alles Mögliche. Die Post hat zu, die Post hat auf. Also es gibt viele Möglichkeiten damit zu spielen, ja, wie wir sehen. Aber Post-Truth, also die Phase nach der Wahrheit, wir sind jetzt in einer Phase nach der Wahrheit. Jeder hat praktisch seine eigene Wahrheit. Das bildet sich dann auch im Gemeindeleben ab. Und so, das ist deine Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Okay, so. Und dann wird es natürlich schwierig, sich zu verständigen auf den, der sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb sind wir heute Morgen zusammen, weil wir uns auf diesen einen Menschen, der Gottes Sohn ist, eingelassen haben und ihn erkannt haben als den wahren und lebendigen Gott. Er ist die Wahrheit. Amen. Und seine Aussagen sind das, was für unser Leben maßgebend ist. Nicht unsere emotionale Lage, nicht unsere Vorerfahrungen, nicht unsere Sozialisation oder soziale Prägung oder Herkunft oder Rasse oder was auch immer. All das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, wer wir sind, und wir sind, das haben wir heute Morgen schon im Lobpreis, übrigens danke an die Anbetungsgruppe, das ist eine Wonne, am Sonntagmorgen zusammenzukommen und den Herrn gemeinsam anzubeten. Amen. Als Gemeinde ist ein Geschenk Gottes und wir sollten Gemeinde viel, viel mehr schätzen, denn wo schickst du deine Kinder hin, damit sie im Glauben erzogen werden? Wo gehst du am Sonntagmorgen hin und du findest ein vorbereitetes Anbetungsteam, das seine Herzen ausgerichtet hat auf den Herrn, um von ihm zu hören, sodass wir alle zusammen dann als Gemeinde mit dem gehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und Gott hat uns ja schon die Herzen vorbereitet heute Morgen. Danke auch für das Wort aus Jesaja Kapitel 6. Interessant ist ja, dass hier der Prophet Jesaja von Gott berufen wird und Gott ihm die Lippen reinigt und dann, was er eben sagt, nachdem die Lippen gereinigt sind. Ich dachte, das liest du noch vor. Wen soll ich senden? Spricht der Herr. Und liebe Freunde, darum geht es heute Morgen. Wen soll ich senden? Wer ist dafür? Halle, wir haben schon eine Freiwillige. Prima. Bin mir sicher, Mann geht mit. Ja, ja, preist dem Herrn. Stärkt eure Herzen. Wir gehen erstmal ein bisschen durch biblische Wahrheiten, um uns ein bisschen einzulassen auf das Thema Herz. Natürlich zuallererst mal auf diesen Bibelvers aus Jakobus 5, Vers 7 bis 11, aus dem ja die Überschrift, die heute Morgen gewählt ist, stärkt eure Herzen. Da schreibt Jakobus übrigens an die Brüder und Schwestern, ja, habt nun Geduld, liebe Brüder, also nicht mit den Schwestern, sondern auch die Schwestern, okay. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Wenn jemand fragt, wie lange sollen wir denn Geduld haben, bis zur Ankunft des Herrn. Das ist schon mal festgeschrieben, Amen. Bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Ernte und hat Geduld ihretwegen, bis er den frühen Spätregen empfange. Also so hat auch Gott Geduld mit uns. Okay, so hat er Geduld mit diesem Planeten. Wir können leicht ungeduldig werden, wenn wir all die negativen Entwicklungen sehen. Da komme ich vielleicht später drauf noch zu sprechen, die uns erschüttern, die uns versuchen, durcheinander zu bringen. Und warum zögert der Herr? Warum zieht sich die Wiederkunft des Herrn so lange hinaus? Weil er auf die Ernte wartet. Gott möchte, dass die Ernte so groß wie möglich ist. Und deswegen wartet er, damit möglichst viele hineingebracht werden in die Scheune. Wie werden sie hineingebracht in die Scheune? Indem die Erntearbeiter hinausgehen und die Ernte einbringen. Und die Erntearbeiter, die sitzen wo? Hier? Ja, Halleluja. Jetzt wird's spannend. Die sitzen hier. Ja. Und das ist dann die Anweisung an uns, die wir hier sitzen, habt Geduld. Und das ist interessant, es gibt ja verschiedene Worte für Geduld, habt nun Geduld, Brüder. Das Wort, das hier gemeint ist, bedeutet Geduld miteinander. Also nicht Geduld bezogen auf Umstände, wo man ausharrt in schwierigen Umständen, dieses Wort Geduld gibt es auch, sondern hier geht es um Geduld miteinander. Und hat schon mal irgendjemand, der ein Gemeindemitglied ist, festgestellt, dass das eine Riesenherausforderung ist, Geduld miteinander zu haben? Eigentlich nur die in der ersten Reihe, das stelle ich hier fest an der Gesichtsreaktion. Nee, die anderen auch. Okay, ja. Habt Geduld miteinander. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Ernte, hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. So, um in der Geduld bleiben zu können oder um diese Geduld an den Tag zu legen oder zu manifestieren, in unserem Leben anzuwenden, ist es notwendig, die Herzen zu stärken. Wir wissen, Glaube kommt aus dem Herzen. Okay? Unsere innersten Empfindungen, alles, was mit dem Geist zu tun hat, kommt aus dem Herzen. Glaube kommt aus dem Herzen. Liebe kommt aus dem Herzen. Liebe kann auch aus den Emotionen kommen. Glaube kann auch aus dem Kopf kommen. Aber der biblische Glaube, der kommt aus dem Herzen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Das heißt, Jesus spricht von der Endzeit. Wir haben darüber schon an anderer Stelle gesprochen und ihr seid ja alle bibelfest. So, wenn die Ankunft des Herrn nahe ist, wenn die Temperatur nach oben geht, wenn Geschehnisse in der Welt eskalieren, wenn sie auf einen Siedepunkt hinarbeiten, und das ist ja das, was wir in unterschiedlichen Lebensbereichen erleben, und das ist vielleicht das, was gerade die Älteren unter uns am allermeisten erschüttert. Jetzt haben wir unser ganzes Leben lang so viel dafür getan, um es uns hier so bequem wie möglich zu machen auf dem Planeten. Wir haben Versicherungen abgeschlossen, eine gute Berufsausbildung. Wir haben endlich unseren Lieblingsitaliener gefunden. Wir haben das Auto, das wir uns schon immer kaufen wollten und viele andere Dinge mehr. Gerade war es richtig schön und jetzt kommt ein Schlag nach dem... Das Leben ist unfair, das stimmt. Ja. Aber Gott ist nicht unfair. Und er weiß das alles schon ganz lange. Und er weiß, was für uns dazu notwendig ist, damit wir uns in dieser unfairen Situation, wo wir uns so benachteiligt fühlen, damit wir uns richtig ausrichten. Und das Allerwichtigste dabei ist das, was Jakobus hier sagt, habt Geduld. Das ist das, was wir am allermeisten brauchen in der Endzeit. Geduld. Geduld mit denen, die noch nicht gerettet werden wollen. Mit denen wir schon gefühlte 357 Mal über Jesus, über das Evangelium gesprochen haben und die immer noch eine neue Ausrede gefunden haben, warum sie, nee, die Woche geht's gerade nicht, dann doch nicht kommen. Geduld mit uns selbst, weil wir uns erstaunlicherweise doch nicht so schnell verändern, wie wir uns das selbst wünschen und auch noch selbst dran schuld sind. Das ist ein sehr bedauerlicher Missstand, muss ich sagen. Das lässt sich auch nicht abschaffen bis zum Ende des Lebens, okay? Wir sind mit uns oft sehr unzufrieden. Und Paulus gibt uns da einen guten Hinweis, weil er sagt, an irgendeiner Stelle, er sagt, so kennen wir nun niemand mehr dem Fleische nach, okay? Und gleich im Zusammenhang, auch ich beurteile niemand oder ich lasse mich von niemandem beurteilen. Der Herr ist es, der mich beurteilt. Und was denkst du, wie der Herr dich beurteilt? Ich weiß es nicht. Ich kenne dich ja nicht. Aber der Herr, als er sich dem Mose geoffenbart hat auf dem Berg, und an ihm vorbeigegangen ist und gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Gnade. Amen. So ist unser Gott. Das ist unser Vater im Himmel. Wir sind seine geliebten Kinder. So deswegen bitte geh nicht so streng mit dir ins Gericht und auch nicht mit anderen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dafür wird man gerichtet, steht hier. Okay? Also, wenn das eine Angewohnheit ist in deinem Leben, über Brüder zu seufzen oder auch über Schwestern, lass das. Du wirst dafür gerichtet. Das ist ein sehr ernstes Wort. Okay? Wenn das in der Gemeinde ist, dass man übereinander herzieht, sich übereinander beklagt und beschwert und seufzt nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Ja, Amen. Stärkt eure Herzen. Schreibt ja auch Jakobus gerade hier, wir haben Geduld, bis die Ernte soweit ist, bis der Regen kommt, der Frühregen und der Spätregen. Und so heißt es auch hier, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Okay? Du hast nicht alle Hintergründe, du hast nicht alle Informationen. Deine Einschätzung der Situation, das merke ich immer wieder auch in meiner beruflichen Situation. Ich erhalte irgendwie eine Information über einen Christen in einem Land, der vielleicht verhaftet wurde, in Pakistan oder in Indien. Und ich bin dann drauf und dran, schon die erste Pressemeldung dann irgendwie im Kopf zu formulieren. Und dann merke ich, mach langsam, du hast viel zu wenig Information, um wirklich die Lage einschätzen zu können. Und so geht es auch im Alltag oder im Gemeindeleben, verurteilt nichts vor der Zeit. Und hier sind dann noch zwei Hinweise, wie unsere Herzen gestärkt werden. Euch aber lasse der Herr zunehmen, 1. Thessalonicher 3,12. Und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, um eure Herzen zu stärken. Amen. So, dieses Überreichwerden in der Liebe, das stärkt dein Herz. Man kann auch Doppelherz kaufen oder was weiß ich, Ginsengwurzel oder irgendwas, aber davon spricht ja die Bibel hier nicht. Hier geht es nicht um die Blutpumpe. Okay, hier geht es nicht um deinen Herzmuskel, hier geht es um den inneren Menschen, um den Geist des Menschen, um dein innerstes Wesen, um das Herz, so wie die Bibel davon spricht. Überreich werden in der Liebe zueinander, zu allen, das stärkt dein Herz. Wir werden dazu gleich noch ein Beispiel hören. 2. Thessalonicher 2,16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Also das ist nicht irgendwie so eine losgelöste Vokabel, das gestärkte Herz, das jetzt dann irgendwo, wie soll ich mal sagen, frei da im geistlichen Raum schwebt, sondern das ist eingebunden oder angebunden an Wort und Werk. Das gestärkte Herz hat Ausdrucksformen in Wort und Werk. Und weiter, wie das Herz gestärkt wird, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Okay, der innere Mensch, da ist das Herz, ja, das ist das Zentrum, unser geistlicher Mensch, der innere Mensch. Der äußere Mensch ist das, was man sieht, der innere Mensch ist der unsichtbare Mensch, das ist der Mensch, der ewig weiterlebt, wenn mal der Körper gestorben ist, lebt unser innerer Mensch weiter, entweder in Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir Kinder Gottes sind, oder getrennt von Jesus, wenn wir keine Kinder Gottes sind. Und diese Unterscheidung ist wichtig. Das ist die allerwichtigste Unterscheidung im ganzen Leben überhaupt. Bist du ein Kind des Lichts oder bist du ein Kind der Welt? Oder man könnte auch sagen, ein Kind der Finsternis. Und das ist ein furchtbarer Zustand, den man selbst in diesem Zustand gar nicht ergründen und erfassen und beurteilen kann, weil man ja in Finsternis ist. Und weil man das von klein auf so kennt, wähnt man sich vielleicht in einem ganz passenden Zustand. Und Gott hat eine ganz andere Sicht darauf. Und er will uns retten aus dieser Finsternis. Aber hier geht es also um den inneren Menschen, davon haben wir gerade gesprochen, von dem Herzen. Und das wird gestärkt durch seinen Geist, wird der innere Mensch gestärkt mit Kraft. Wenn Gott dich mit Kraft stärkt, durch seinen Geist am inneren Menschen, Halleluja, dann ist ein großes Werk getan. Wie tut er das? In der Regel tut er das durch das Wort Gottes. Der Geist der Wahrheit, der uns führt in die ganze Wahrheit. Amen. So, Gott hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir wissen, was uns gehört, was uns von ihm geschenkt ist. Der Heilige Geist zeigt uns das Wort Gottes und er zeigt uns auch das Zukünftige. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie wir unser Herz stärken, indem wir ein ungeteiltes Herz haben. Ein geteiltes Herz, das einmal hierhin geht und einmal dorthin geht. Wie heißt es schön, ich weiß nicht, woher das Zitat kommt oder diese Lebensweisheit kommt. Ein Mann, gilt auch für Frauen übrigens, ein Mann, der zwei Hasen auf einmal jagt, wird keinen von beiden erwischen. Okay? Ja, alte Lebensweisheit. Und so ist es mit uns. Wenn wir versuchen, zwei Dinge auf einmal, unser Herz ist so gebaut, dass wir uns auf eine Sache ausrichten können. Man kann auch nicht zwei Frauen auf einmal lieben, okay? Zumindest eine Frau nickt hier, ja. Man kann auch nicht zwei Männer auf einmal lieben. Das geht auch nicht. Unser Herz ist so gemacht, dass wir auf eine Person, einer Person schenken wir unser Herz. Okay? Einer Frau schenken wir unser Herz. Einem Mann. Und Gott schenken wir unser Herz. Jesus schenken wir unser Herz. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen. Erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn. Weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib. Labsal für deine Gebeine. Ja. Vom Herzen her. Und da schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel aus dem Alten Testament an, aus 1. Mose 42. Ah, sorry, davor kommt noch diese kleine Story hier, habe ich auch letzte Woche ausgegraben. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist jetzt hier mal das große Bild. Man kann sich als Privatmensch auf den Verstand verlassen, aber auch Regierungen verlassen sich manchmal lieber auf ihren Verstand. Bei manchen wären wir froh, wenn sie sich auf ihren Verstand verlassen würden. Die Option gibt es ja auch noch. Aber was hier gemeint ist, das ist der große Gebetstag. Das war jetzt am 28.02. dieses Jahr, 28. Februar, dass die Regierung in Dänemark hat abgestimmt und hat den großen Gebetstag, den gibt es seit 1686, da steht es ja, Feiertag in Dänemark, so etwas Ähnliches wie der Buß- und Bettag bei uns und so weiter. Und jetzt hat auf jeden Fall Ende Februar hat die Regierung in Dänemark entschieden, der große Gebetstag, den brauchen wir nicht mehr. Der ist also verzichtbar. Und das ist schon interessant, wenn du das als Regierung deinem Volk vermittelst. Okay, liebe Leute, ja, und vor allem die Begründung. Wir machen aus diesem freien Tag einen Arbeitstag, das bringt uns für unser Bruttosozialprodukt, bringt uns das 400 Millionen Euro mehr. Davon können wir mehr Waffen kaufen. Tja, ich höre schon hier den Aufschrei links und rechts. Ja, Da sieht man, das sind Menschen, die sich auf ihren Verstand verlassen und die meinen, so ein Gebetstag, der sei verzichtbar. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, braucht man ja auch gar nicht kommentieren. Und jetzt gehen wir in 1. Mose 42. Ich erzähle ganz schnell die Story. Da geht es um Verstand oder Herz. Einer der Urväter Israels, kann man sagen, ja, Abraham, Jakob, Isaac, und hier geht es um die Geschichte von Jakob und die Geschichte vor allem auch von seinen Söhnen und den Sohn Josef. Wir wissen, Josef, dieser Lieblingssohn von Jakob, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten und nach einem langen Umweg dann dort erstmal im Gefängnis gelandet ist in Ägypten als Sklave und dann eben aufgestiegen ist als zweithöchster Mann im Staat und dann vom Pharao eingesetzt wurde, um eine drohende Hungersnot in Ägypten abzuwenden. Das hat der Josef dann auch sehr erfolgreich getan. Die Hungersnot war übrigens nicht nur in Ägypten oder Israel, sondern die war weltweit, kann man nachlesen. So, und Josef war also der Mann, der beauftragt war, das alles zu managen. Und das hat er dann getan, damit es genug zu essen gibt in Ägypten und in den ganzen umliegenden Ländern. Und als die Hungersnot dann schließlich Israel getroffen hat, hat dann Jakob seine Söhne nach Ägypten geschickt. Der Josef war ja schon weg, der war ja verkauft. Und dann insgesamt waren es ja 12 Brüder, 10 Brüder sind nach Ägypten gegangen. Der Jüngste, der Benjamin, das war eben auch nachdem der Josef weg war, ein Liebling von Jakob, der durfte zu Hause bleiben. So kommen also die Brüder nach Ägypten, treffen auf den Josef, ohne ihn zu erkennen, als den zweithöchsten Mann im Staat. Und Josef, der seine Brüder sofort erkennt, plant hier eine Versöhnung um ein paar Umwege, um ein paar Ecken herum. Aber er möchte sich nach einiger Zeit seinen Brüdern zu erkennen geben und hat da schon einen Plan im Kopf. Auf jeden Fall, sie wollen Getreide kaufen, werden dann vor den zweithöchsten Mann geführt, erstaunlicherweise, was sie auch nicht ganz einordnen können. Und dann werden ihre Säcke vollgepackt und sie merken dann, als sie auf dem Heimweg sind, dass das Geld, mit dem sie das Getreide bezahlen wollten, dass dieses Geld in ihrem Getreidesack drin ist. Einer macht nämlich zufällig unterwegs schon seinen Getreidesack auf, weil er da irgendwas rausholen will. Und dann sagt er hier im Vers 42, Kapitel 42, 28, 1. Mose, er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden, siehe, da ist es in meinem Getreidesack. Da entfiel ihnen das Herz. Und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Wie kann man nur auf so eine dumme Äußerung kommen? Ganz ehrlich, als wäre Gott in irgendeiner Weise hier involviert. Und wie kommen Sie, die Söhne des Patriarchen Jakob, auf die Idee, dass Gott ihr Feind ist? Okay, deine Probleme kommen nicht von Gott. Die Lösungen kommen von Gott. Amen. Jede gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. Er ist nicht der Verursacher unserer Probleme, sondern er ist der Löser unserer Probleme. Gott sei Dank. Wenn wir Gott auch noch zum Feind hätten, liebe Freunde, dann wären wir verloren. Er ist unser Retter. Was hat Gott uns da angetan? Auf jeden Fall, sie gehen nach Hause, erzählen dann alles ihrem Vater. Der Vater schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Und der Deal war ja mit Josef, mit dem zweithöchsten Mann in Ägypten. Der Deal war, er sagte, okay, gut, ihr kriegt hier Getreide. Und er fragt sie dann aus, er sagt, ihr seid doch Spione. Nein, sagen die Brüder, wir sind keine Spione. Okay, es geht dann hin und her. Und dann irgendwann sagt der Pharao, der zweithöchste, der Josef, sagt zu ihnen, okay, um zu sehen, dass ihr wirklich keine Spione seid, machen wir Folgendes. Ihr habt noch einen jüngeren Bruder zu Hause. Ihr kommt wieder und bringt euren jüngeren Bruder mit. Daran werde ich sehen, dass ihr keine Lügner seid. Und um sicher zu gehen, dass ihr wiederkommt, muss einer von euch hier bleiben. Okay, einer bleibt dann da. Ich glaube, das war es der Ruben oder? Okay. Simeon war es, ja. Simeon blieb dort. beim Josef in Ägypten. Die 9 Brüder gehen zurück zu ihrem Vater Jakob, erzählen ihm alles. Wir mussten den Simeon dort lassen und wir sollen zurückkehren. Und er will den Jüngsten sehen, den Benjamin will er sehen. Erst dann kommt auch der Simeon frei und er meinte, wir wären Spione. Und das wäre der Beweis, dass wir keine Spione sind. Und dann kommt hier diese Reaktion vom Jakob. Und ich will sie euch vor Augen führen, weil sie etwas so deutlich zeigt. Nachdem der Jakob das alles hörte, sagt er, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr wegnehmen. Das alles kommt über mich, alles ist gegen mich. Also ich habe das aus der englischen Übersetzung, New International Version, da heißt es, everything is against me. Alles ist gegen mich. So, das war die Einschätzung von Jakob, nachdem er die Story von den Brüdern gehört hat. Und ich habe das bewusst ausgewählt, diese Geschichte, weil uns das manchmal im Leben so vorkommen kann. Corona, jetzt ist das Auto kaputt, der Hund ist gestorben, was sonst noch? Alles ist gegen mich. So ist dann manchmal unsere Wahrnehmung. Und wenn wir uns jetzt diese Story Zeile für Zeile, das machen wir hier heute Morgen nicht, das könnt ihr zu Hause machen. Ich frage es dann beim nächsten Mal ab, wenn ich wieder komme. Nein, mache ich nicht. Okay, mache ich nicht. Alles ist gegen mich. Wenn du dann diese Aussagen durchgehst, Josef ist nicht mehr, also Josef ist tot. Fertig. War für den Jakob erledigt, die Story. Den Josef sehe ich nie wieder. Simeon haben sie jetzt dort lassen müssen. Ja, so wird es dann auch sein. Der wird für immer dort bleiben. Simeon abgeschrieben. Okay? Und dann geht er ja noch weiter. Benjamin wollt ihr mir wegnehmen. Niemand wollte ihm Benjamin wegnehmen. Okay, das war seine Wahrnehmung. Das alles, so spricht ein Mann, der alles nach seinem Verstand und nach seinen Gefühlen beurteilt. Alles, was er mit seinen 5 Sinnen sieht, ja, was er so beobachten kann und anfassen kann, seine menschliche Beurteilung, die ist hier maßgebend. Und deswegen heißt im Buch der Sprüche, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, auf allen deinen Wegen, erkenne nur ihn. So wird er es wohl hinausführen. Amen. So, all die Aussagen waren falsch. Josef war noch, Simeon lebte noch. Der Simeon war eigentlich am besten Platz, wo man auf dem ganzen Planeten sein konnte. Er war nämlich im Haus des Pharao. Während die Brüder in Israel gehungert haben, hat der Simeon sich jeden Tag aussuchen können, was essen wir heute. Okay, Wachteln, Krokodil, Antilope, was gibt's heute? Okay, es ist Afrika, ja, Nil, Kairo. Und Josef war am Leben. Alles ist gegen mich. Alle diese Aussagen von Jakob sind komplett falsch. Nichts davon stimmt. Und das ist wichtig, wenn wir unser Herz stärken wollen, dann dürfen wir uns nicht eins machen mit Lügen. Und wenn unsere Beurteilung nach unserem Verstand nicht mit der Realität Gottes übereinstimmt, bewegen wir uns nicht in der Wahrheit, sondern in der Lüge. Und damit solltest du dich nicht eins machen. So, deswegen nochmal, wirf auf den Herrn alle deine Last, alle deine Sorge. Er wird dich erhalten, er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und das Wanken habe ich nachgeguckt, das heißt wanken, ausrutschen, erschüttert werden, fallen, furchtbar stürzen, vom Kurs abkommen, verfallen, verkommen. All das steht im Psalm 55, Vers 23. Und er warnt hier, Jesus warnt hier nochmal in Matthäus 6, 31, dazu gäbe es viele, viele Schriftstellen, ist heute Morgen nicht das Thema, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, der Jakob war so ein Typ, da war die Sorge und blopp, schon kommt es auch aus dem Mund raus. Und er blabbert einfach nacheinander zu, was ihm gerade so durchs Hirnkastel fährt. Okay? Und das ist nicht immer eine gute Idee. Seid langsam zum Reden. Okay? Schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Zorn kommt nicht aus den Ohren, sondern aus dem Mund. Okay? Zwei Ohren, damit wir schnell zum Hören sind, langsam zum Reden, nur ein Mund. Das reicht. Und da, wer gute Tage sehen will, schreibt Petrus, der halte seine Zunge zurück. Leben und Tod, sagen wir, sind in der Hand des Herrn. In Sprüche 18, 21 steht, Leben und Tod sind in der Zunge Gewalt. Du sprichst. Und das, was du sprichst, das ist etwas, was zuallererst dich beeinflusst und dann auch deine Umgebung. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt. Ja, vor allen Dingen bewahre dein Herz, das noch als letzte Bibelstelle. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein Zeugnis geben. In Situationen, wo wir unter sehr großem Druck sind, ist es natürlich ungleich schwieriger, unser Herz zu bewahren. Und da bin ich jetzt dankbar dafür, dass ich jetzt seit mehr als 12 Jahren bei Open Doors arbeite und damit beständig befasst bin mit der Situation verfolgter Christen, weil ich gemerkt habe, seitdem ich mich mit verfolgten Christen beschäftige, dass ich von ihnen sehr viel lernen kann. Die sind durch unglaubliche Bedrängnisse durch enorme Drucksituationen. Und wie sie sich in diesen Drucksituationen verhalten haben, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und mir oft genug vor Augen geführt, Junge, wie wärst du da? Und würdest du überhaupt in der Situation bleiben? Oder wärst du nicht schon längst davongelaufen und hättest gesagt, okay Leute, ja, jetzt wäre zwar eigentlich die Zeit für Gemeinde, aber hoffentlich kommen ein paar, also weil ich schaff's heute einfach. Nee, das ist mir zu heftig oder diese Situation und dann machen wir uns aus dem Staub. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wenn wir jetzt von der ehemaligen UdSSR sprechen, Sowjetunion, Russland heute, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es dort in dieser Region Osteuropa eine enorme Christenverfolgung. Und es gibt eine Fülle an Zeugnissen aus dieser Region, aus Russland, aus der Ukraine, aus den zentralasiatischen Staaten. Und ich bin da gerade dabei, auch etliche Zeugnisse durchzulesen. Und ich habe euch ein Zeugnis heute Morgen mitgebracht, das ich unbedingt mit euch teilen möchte, weil ich glaube, dass es eine Botschaft ist an uns als Gemeinde. Wir sprechen heute Morgen, wir nennen ihn einfach mal Dimitri. Also in der Zeit, in der die Kommunisten schon viele in Haft gesteckt hatten, auch Pastoren tatsächlich ermordet wurden, viele wurden in Gulag verschleppt, Gemeinden wurden zerstört, Kinder von gläubigen Familien wurden in der Schule nach vorne gerufen, dann wurden sie von allen Schülern befragt nach ihrem Glauben, wurden ausgelacht, sie wurden vor Lehrertribunale gestellt und dann nach ihrem Glauben gefragt, sie wurden als Hinterwäldler verspottet. Wenn Väter oder Eltern, die in der Gemeinde aktiv waren, verhaftet wurden, ins Gefängnis mussten, dann war es oft genug so, dass die Kinder in der Schule entmutigt wurden, ihren Eltern im Gefängnis zu schreiben. Ihnen wurde auch gesagt, wenn du deinem Vater im Gefängnis schreibst, dann wirst du nicht versetzt, dann kriegst du in der nächsten Klassenarbeit einen Sechser. Viele andere Druckmittel, um die Gläubigen ständig zu demoralisieren. Lass von deinem Jesus, sag deinem Jesus ab. Und so war das dann mit dem Dimitri. Er wuchs da auf in einem dieser Länder und es waren schon viele Gemeinden ganz schlicht und einfach geschlossen. Man hat sie dann entweder abgerissen oder dann umgewidmet für Parteizwecke, wie das auch heute in China geschieht und auch in anderen kommunistischen Ländern. So, man nutzt diese Gebäude für was ganz anderes. Und so war der Dimitri in der Region. Die nächste Gemeinde war einen dreitägigen Fußmarsch entfernt. Also die hatten kein Auto, auch keinen Pferdewagen oder irgendwas. Von daher 3 Tage Fußmarsch, das kannst du nicht oft im Jahr machen. Du musst ja auch wieder zurücklaufen. So, von daher konnte er nicht oft in die Gemeinde gehen mit seiner Familie. Und dann hat er seiner Frau irgendwann gesagt, okay, liebe Frau, das ist schlimm, dass unsere Kinder ohne Gemeinde aufwachsen. So, wie machen wir das? Ich habe gedacht, vielleicht lese ich einfach zu Hause aus der Bibel vor. Ja, sagte die Frau, ist eine gute Idee, warte ich eigentlich schon lang drauf. Hättest du schon vor Jahren anfangen können, unseren Kindern aus der Bibel vorzulesen. Aber gut, dass du mal anfängst. Okay, gesagt, getan, Tag festgelegt und dann jede Woche an einem festen Tag, Papa liest aus der Bibel vor. Schön. Kinder haben sich riesig gefreut und dann irgendwann sagten sie, Papa, in der Gemeinde singen sie immer so schöne Lieder. Könnten wir auch diese Lieder singen? Ja, Papa kann alles. Also hat man auch die Lieder gesungen. Ja, dann hat man auch gemeinsam gebetet und das war ja ein kleines Dorf, das heißt, irgendwie die Nachbarn kriegen das relativ schnell mit. Bei Dimitris drüben ist immer Spektakel Mittwochabend, da singen die Lieder und so weiter und dann kamen die Nachbarn, haben zum Fenster reingeguckt und haben gesagt, meist sind das schöne Lieder, können wir mitsingen? Ja, durften auch mitsingen. Okay, recht schnell war man bei 25 Personen, dann irgendwann haben die Behörden das mitgekriegt, erster Hausbesuch bei Dimitri. Was ist das? Du hast illegal eine Gemeinde gegründet. Nee, sagte Dimitri, damit habe ich nichts zu tun. Wir treffen uns als Freunde, ich lese aus der Bibel vor, wir singen Lieder und beten gemeinsam. Das ist keine Gemeinde, Entschuldigung. Ja, sagt der Polizist, sieht aber aus wie Gemeinde. Also, wir warnen dich, okay? Dimitri hat sich davon nicht furchtbar einschüchtern lassen und hat eben weiter aus der Bibel vorgelesen, Lieder gesungen. Und als dann die Gruppe ungefähr 50 Personen hatte, hatte Dimitri seine Arbeit verloren in der Fabrik. Seine Frau war Lehrerin in der örtlichen Schule, die hat auch ihre Arbeit verloren und alle seine Kinder wurden von der Schule geworfen. Okay, das sind dann die ersten Konsequenzen. Wovon jetzt leben? Dimitri hat seine Augen auf was ganz anderes gerichtet. Er hat nämlich weiter aus der Bibel vorgelesen, einmal pro Woche. Und die Leute kamen. Und als sie dann bei, was weiß ich, 70, 80 Personen waren, dann war es dann so, die Leute standen so dicht gedrängt in diesem kleinen Haus vom Dimitri mit einem großen Zimmer, okay. Da stand man dann drin wie die Sardinen und draußen an den Fenstern standen sie auch schon und haben zum Fenster reingeguckt. Und natürlich war das für die Behörden ein No-Go. Es kamen Soldaten und Polizei, Tür aufgebrochen, rein in den Raum und dann der Polizist, der Leiter der ganzen Sache, hat den Dimitri gepackt, hat ihn links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und so ging das weiter. Und dann am Ende hat er ihn mit voller Wucht gegen die Wand geworfen. Bestimmt hat er sich schwer verletzt dabei. Und dann sagte dieser Polizist, wir haben dich oft genug gewarnt. Das ist das Mindeste, was dir beim nächsten Mal passieren wird, wenn wir euch wieder hier antreffen, dass ihr euch versammelt. Das ist das Mindeste. In dem Augenblick eine kleine Oma in der Gemeinde. Gott verpackt seine Kraft auch in kleine Paketen. Amen. Okay. Kleine Oma geht nach vorne zu dem Polizisten hin, steckt ihm den Finger ins Gesicht und sagt zu ihm, du hast Hand an einen Mann Gottes gelegt und du wirst das nicht überleben. Das war Dienstagabend. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist dieser Polizist gestorben. Dann kam die Furcht Gottes auf das Dorf. Alle wollten jetzt beim Dimitri im Haus sein, okay? Weil sie gemerkt haben, hier ist der lebendige Gott. Eine große Furcht Gottes, eine große Ehrfurcht war in diesem Dorf. Und natürlich konnten die Behörden nicht zulassen, dass das so weiterging. Und der Dimitri wurde verhaftet, kam für 17 Jahre ins Gefängnis. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Ungefähr 1000 Kilometer entfernt war dieses Gefängnis, wo sie ihn hingebracht haben. Und seine Familie konnte ihn natürlich, weil es so weit weg war, nicht besuchen oder nur sehr selten besuchen, in einer sehr kleinen Zelle, gerade mal 2 Quadratmeter. Und er beschreibt das so hier, dass die Isolation von der Gemeinde für ihn schlimmer war als die körperliche Folter. Und körperliche Folter gab es sehr viel. Sehr viele Schläge, harte Arbeit und so weiter. Und Dimitri hat dann später nach seiner Freilassung erzählt, er hat das Ganze tatsächlich überlebt, 17 Jahre. Und wenn du die Geschichten hörst aus Osteuropa, aus der ehemaligen Sowjetunion, was die Christen dort erlitten haben, es ist unfassbar, dass überhaupt einer überlebt hat, wirklich. Es ist unglaublich, ganz unglaublich. Und wir können so viel lernen von unseren Geschwistern, die in dieser Situation ihren Glauben bewahrt haben. Und ich möchte hier, bevor ich das vergessen, von einem anderen Pastor ein Zitat euch noch weitergeben, weil ich das für so wichtig halte. Er sagte, es war ein anderer Pastor, der sagte, ihr gebt ihr in der Freiheit niemals auf, was wir in der Verfolgung niemals aufgegeben haben. Das ist der Glaube an Jesus. Wir haben heute eine Bewegung, die alles hinterfragt, alles relativiert. Es gibt sogar in gläubigen Kreisen eine sogenannte Dekonstruktivismus-Bewegung, die die Bibel zerpflückt und zerlegt und die Wahrheiten Gottes in Zweifel zieht und seziert. Und in bibelgläubigen Gemeinden, wo du dir sagst, okay, ist das möglich? Gebt ihr in der Freiheit niemals auf, was wir in der Verfolgung niemals aufgegeben haben. Der Dimitri hatte zwei Gewohnheiten, die er jeden Tag praktiziert hat. Er sagte, jeden Morgen, das Erste, was ich getan habe nach dem Aufstehen, er hatte tatsächlich ein Fenster in seiner Zelle, er ist zu dem Fenster hingegangen, hat seine Hände gehoben, das ist übrigens biblisch, die Hände zu heben. Ja, 2. Timotheus, kann man das nachlesen. Hat seine Hände gehoben vor dem Fenster und dann hat er ganz laut ein Lied gesungen. Das war wahrscheinlich sein Lieblingslied, weil das hat er die nächsten 17 Jahre jeden Tag gesungen. Okay? Laut. Ein Anbetungslied. Das war die erste Gewohnheit. Die zweite Gewohnheit war, wann immer er ein Stück Papier gefunden hat und einen Zettel oder ein Stück Kohle, hat er dieses Papier mitgenommen in seine Zelle und hat dann alles an Bibelversen draufgeschrieben oder an geistlichen Liedern draufgeschrieben. Alles, was ihm eingefallen ist, weil das war seine Bibel. Er wollte auf keinen Fall das Wort Gottes verlieren dort im Gefängnis. Er wollte das unbedingt eine Möglichkeit sich schaffen, dass er das sich ins Gedächtnis zu, rufen könnte. Wann immer die Wächter so einen Zettel fanden, hat es mächtig Prügel gegeben. Und auch Folter, schlimme Sachen, die da geschehen sind. Und so ist das Jahr für Jahr weitergegangen mit Bibelverse aufschreiben, morgens den Herrn loben und preisen. Und die Behörden haben in der Zwischenzeit ihn gepiesackt und haben ihm immer wieder Falschmeldungen gegeben. Seine Frau war ja zu Hause, seine Kinder waren zu Hause und sie haben ihm immer wieder Falschmeldungen. Deine Frau ist gestorben, deine Kinder wurden entführt. Deine Kinder sind im Verkehrsunfall zum Opfer gefallen. Immer wieder gab es solche Meldungen, deine Frau wurde verhaftet, sie hat Jesus geleugnet, sie hat den Glauben abgesagt. Immer wieder ihn unter Druck gesetzt, ihn emotional gepiesackt. Und so ging das weiter über mehrere Jahre und haben ihn so auf die Art und Weise verhöhnt. Und nach vielen, vielen Jahren, es steht nicht genau da, wie lange das gedauert hat, ist schließlich die Widerstandskraft vom Dimitri zerbrochen. Er wurde so oft gefoltert, so oft geschlagen, so oft Essensentzug, so oft gedemütigt. Ich will keine Details sagen, es ist absolut entsetzlich. Dass er schließlich irgendwann gesagt hat, sie haben gerade ihm eben wieder gesagt, wir haben dein Haus ruiniert, deine Familie ist weg, endgültig. Und das hat ihn so beunruhigt und er sagte, ich muss doch sehen, wie es meinen Kindern geht. Okay. Dann hat er zu den Beamten gesagt, weil sie sagten ihm, okay, wenn du unterschreibst, dass du Jesus aufgibst und dass du ein Spion bist und dass du fürs Ausland gearbeitet hast, bist du sofort frei. Du musst nur dein Geständnis unterschreiben. Und dann hat er zu den Polizisten gesagt, okay, macht meine Papiere fertig, morgen unterschreibe ich. Ich muss sehen, wie es meinen Kindern geht. Ich muss sehen, wie es meiner Frau geht. Okay. Dann saß er abend in seiner Zelle, wie ein Häuflein Elend, er war total am Ende, vor allem mit sich selber, weil er es doch nicht geschafft hat, auszuharren bis ans Ende. Und dann saß er da und plötzlich hat der Herr ihm die Ohren geöffnet. 1000 Kilometer entfernt, in derselben Nacht, waren seine Kinder und seine Frau zusammen. Und der Heilige Geist sprach zu ihnen, betet für euren Papa, betet für deinen Ehemann. Er ist in allergrößter Bedrängnis. Und so fingen sie an, in dieser kleinen Gruppe, waren noch ein paar aus der Gemeinde dabei, fingen sie an, für den Dimitri zu beten. Und während Dimitri in der Zelle saß, hat der Heilige Geist plötzlich seine geistlichen Ohren geöffnet. Und er hörte, wie seine Kinder und seine Frau für ihn beten. Für Dimitri hat es gereicht. Nächsten Morgen kamen die Polizisten, Tür aufgeschlossen, hier Dokument, unterschreibe und so weiter. Und Dimitri sagte, ich unterschreibe gar nichts. Ich unterschreibe gar nichts. Was, wie, warum und so weiter. Und dann sagte er, ja, in der Nacht ließ Gott mich die Stimmen meiner Frau und meiner Kinder und meines Bruders hören, die für mich beteten. Ihr habt mich belogen, meine Frau geht's gut und alle meine Kinder sind wohlauf. Und so haben sie ihn dann schwer geschlagen und dann haben sie ihn aus der Zelle geschleppt und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wirst du hingerichtet. Haben ihn gepackt, durchs Gefängnis geschleift, raus in den Gefängnishof, wo er dann hingerichtet werden sollte. Und als sie ihn den Gang entlang schleppten, plötzlich, in dem Gefängnis waren 1500 Gefangene, plötzlich singen 1500 Gefangene das Lied, das der Dimitri jeden Morgen gesungen hat. 1500 Männer singen aus ganzer Kehle dieses Lied. Und er hat es so hier beschrieben, er sagte, in dem Augenblick ließen mich die Wachen einfach fallen. Sie waren total verblüfft und sie sagten, wer bist du? Und dann sagte er, ich bin ein Sohn des lebendigen Gottes und Jesus ist sein Name. Und später danach wurde der Dimitri freigelassen. Liebe Freunde, ich habe euch dieses Zeugnis heute Morgen mitgebracht, weil es darum geht, dass wir in schwierigen Situationen stark stehen. Amen. Lasst uns erstmal aufstehen, damit wir weiter stark stehen können. Wir kommen jetzt zum Abschluss. Haben wir jetzt noch ein Betungslied? Ein Lied haben wir noch. So, vielleicht in diesem Lied, das, was du heute Morgen gehört hast, dass du das festmachst in deinem Herzen, in einer geistlichen Entscheidung. Amen. Gott segne euch.